das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist ohnehin eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, unter der die Portugiesen gerade leiden. Wenn dann aber noch Blitzschläge auf völlig vertrocknete Nadelbäume treffen, dann fressen sich die Flammen in Windeseile voran. Und das Verhängnisvolle war, dass das Feuer von mehreren Fronten kam, ganze Dörfer einkesselte und Menschen in ihren Autos einschloss. Mehr als 60 Menschen starben. Das Feuer brach gestern in der Mitte Portugals aus, in der Region um Pedregão Grande, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Und die Polizei ist heute schnell dabei, den Schuldigen auszumachen. Die Natur sei schuld, wenn ein Blitz einschlage. Wie es aber sein kann, dass die Straßen nicht gesperrt wurden, auf denen Menschen in den sicheren Tod fuhren, darauf haben die Behörden noch keine Antwort. Jan-Peter Bartels berichtet.
Es ist ein Kampf gegen die Flammen und den Wind in der Nacht für Portugals Feuerwehrleute. Sie versuchen, so viele Häuser zu retten, wie es geht, und doch am Tag danach stehen viele vor Ruinen. So wie Paulo Silva. Schon immer lebt der Bauer hier in Nodarinho. In diese Felder hat er sein Herzblut gesteckt und jetzt hilflose Versuche, den Schaden zu begrenzen. Alles ist weg. Alles, was wir hatten, der Wein, die Olivenbäume, die Pfirsiche, es ist wirklich alles abgebrannt. Das Feuer brach gestern Nachmittag aus. Ein Blitz sei in einen Baum eingeschlagen, vermutet die Polizei. In der Region herrscht Dürre. Es ist extrem heiß, das Unterholz trocken. Die Flammen fraßen sich blitzschnell durch die Wälder, erzählen Augenzeugen. Dutzende Häuser verbrannten und diese Schnellstraße wurde zur tödlichen Falle für viele, die in ihren Autos fliehen wollten und hier von dem Feuer überrascht und eingeschlossen wurden. Am Tag danach kommt der Premierminister.
Ich möchte mich solidarisch zeigen mit der Bevölkerung hier, mit den Opfern, insbesondere mit den Familien der Opfer, die heute trauern müssen wegen dieser unvergleichlichen Tragödie. Nun soll es 3 Tage Staatstrauer geben. Und in Pedregão Grande wüten die Flammen vorerst weiter. Man habe sie noch nicht unter Kontrolle, heißt es, auch wenn von den 4 Feuerfronten 2 bereits eingedämmt seien. Während die Feuerwehrleute weiterkämpfen, denken die Menschen in den vielen kleinen Dörfern dieser Region schon wieder an die Zukunft. Wir müssen halt wieder von vorn anfangen, die Bäume neu pflanzen, alles neu kultivieren. Was können wir auch sonst tun, außer neu anzufangen? Brände gäbe es jedes Jahr in dieser Region, sagt Paulo Silva. Doch dieses Mal war es anders. Noch nie haben Waldbrände in Portugal so viele Todesopfer gefordert. Ganz in der Nähe, hier bei ihm, sind Menschen gestorben.
Er braucht gar nicht so verschämt zu gucken. Denn ab heute ist Präsident Emmanuel Macron ausgestattet mit einem breiten Kreuz. Seine Partei hat in der Nationalversammlung nun die absolute Mehrheit. Nach der neuesten Hochrechnung kommen La République en Marche und seine Verbündeten auf 355 der insgesamt 577 Sitze. Einen gewaltigen Absturz erlebten die Sozialisten von Ex-Präsident Hollande, dessen Lager nur noch 48 Sitze erreicht. Und ebenso abgeschlagen ist der rechtsextreme Front National, der auf 8 Sitze kommt. Vielleicht hat Macron allerdings doch einen Grund, recht skeptisch dreinzublicken, denn mehr als der Hälfte aller Wahlberechtigten war dieser entscheidende Tag offenbar egal. Sie blieben zu Hause. Aus Frankreich berichtet Caroline Imlau.
Der überwältigende Wahlsieg von République en Marche hat niemanden überrascht. Nach ersten Hochrechnungen zieht die Partei des neuen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen mit seinen Verbündeten mit 355 Abgeordneten in die Nationalversammlung ein. Eine klare absolute Mehrheit für die politischen Neulinge, für den Rest der Parteien bleiben nur 222 Sitze. Das Debakel der Sozialisten ist klar und deutlich. Der Triumph von République en Marche hat einen Makel, denn die Probleme unseres Landes werden nicht mit dem Zauberstab gelöst werden können. Mit ihrer Stimme haben die Franzosen mit großer Mehrheit die Hoffnung der Wut vorgezogen. Sie haben für Optimismus statt Pessimismus gestimmt, für Vertrauen statt Misstrauen. Die etablierten Parteien wurden fast in die Bedeutungslosigkeit geschickt. Die Sozialistische Partei des ehemaligen Präsidenten Hollande hat statt 280 nach den Hochrechnungen nur noch 34 Abgeordnete. Und das konservative Lager ist mit etwa 125 Sitzen fast halbiert. Die Folge, eine nennenswerte Opposition wird es nicht geben. Eine dominierende Mehrheit ist nicht neu. Aber eine dominierende Mehrheit, die einer zerstückelten und sehr schwachen Opposition gegenübersteht, das ist neu und könnte für die Zukunft problematisch sein. Marine Le Pen vom Front National zieht erstmalig in die Nationalversammlung ein. Ihre Partei wird zukünftig statt 2 sogar 8 Abgeordnete haben. Und noch etwas macht vielen Franzosen Sorgen. Eine derart hohe Wahlenthaltung hat es mit bis zu 58% noch nie gegeben. Daran ist sicher nicht nur das hochsommerliche Wetter schuld, so sind sich Meinungsforscher einig. Manche mögen auch gedacht haben, nach den Ergebnissen des ersten Wahlgangs wäre ihre Stimme heute nicht mehr nötig. Und es war bereits der 8. Urngang seit November. Ich glaube, dass viele Leute ein bisschen müde sind nach den ganzen Wahlen, die wir hatten. Ich bin erschöpft, die Kampagne hat zu lange gedauert. Der Erwartungsdruck der Franzosen ist hoch. Macron muss jetzt schnell umsetzen, was er angekündigt hat, vor allem die Reform des Arbeitsmarkts. Fragt sich nur, ob nicht viele, die sich heute enthalten haben, am Ende gegen die geplanten Reformen auf die Straße gehen werden.
Tja, Alice Fröder in Paris. Jetzt gibt es plötzlich lauter Neulinge im Parlament. Ist das ein Vorteil für das Durchbringen der geplanten Reformen?
Nun, davon geht Macron aus. Das neue Parlament wird voller neuer Gesichter sein. Die Hälfte der Abgeordneten von La République en Marche hatte noch nie ein politisches Amt inne. Es sind kleine Unternehmer, es sind Ärzte, es sind Sozialarbeiter. Sie alle sollen ihren Sachverstand unmittelbar in die Politik einbringen. Das gab es eigentlich noch nie. Und es bietet eine Chance für die französische Politik, viele Dinge einfach mal mit anderen Augen zu sehen. Ich glaube, es ist ein wirklicher Neuanfang, sicher mit Risiken. Die Politneulinge werden sich vielleicht nicht an die Fraktionsdisziplin halten oder sich mit starren parlamentarischen Regeln am Anfang etwas schwer tun. Aber es war so eindeutig, dass die Franzosen die etablierten Parteien nicht wollten. Mit den neuen wird es wahrscheinlich jetzt spannend im französischen Parlament.
Eine Opposition, die ihren Namen verdient, gibt es ja jetzt in Frankreich nicht mehr. Heißt das jetzt, Macron kann machen, was er will?
Fast. Im neuen Parlament werden die wenigen, die nicht bei La République en Marche sind, natürlich versuchen, gegen die Regierungspartei zu kämpfen. Aber sie haben eigentlich keine Chance auf Erfolg. Man spricht heute Abend bereits von einer erdrückenden Mehrheit, die Macrons Partei jetzt hat. Drin im Parlament wird die Opposition also schwach sein. Die wahre Opposition werden wir wahrscheinlich draußen auf der Straße finden. Hier werden die Franzosen, die zum Beispiel nicht mit der angekündigten Arbeitsmarktreform einverstanden sind, dagegen kämpfen, mit Streiks, mit Demonstrationen. Aber viel nützen wird es nicht. Macron wird sich durchsetzen, weil er einfach diese absolute Mehrheit hat.
Danke, Alice Fröder. Und Macrons Sieg kommentiert nun Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk.
Der Mann hat nicht nur einen kräftigen Händedruck, der Mann hat Sprengkraft. Diese Wahl ist eine kleine Explosion. Emmanuel Macron und seine ihm ergebene Politikbewegung La République en Marche haben das etablierte Parteiensystem Frankreichs auseinandergesprengt. Auf dem Trümmerfeld zuerst die Sozialisten. Bislang Mehrheitspartei im Parlament liegen sie am Boden. Ihr politisches Überleben ist momentan höchst ungewiss. Die konservativen Republikaner leben noch, aber auch sie sind ramponiert und zerstritten in der Frage, wie sie mit der neuen Regierung umgehen sollen. Macron war geschickt genug, mit Edouard Philippe einen konservativen Premierminister zu ernennen. So hat er den Spaltpilz in die Reihen der Republikaner getrieben. Schließlich scheint der Höhenrausch von Le Pens Front National vorerst gestoppt. Zumindest in der Nationalversammlung werden die Rechtsradikalen keine größere Rolle spielen. Ganz Frankreich also Macron-Wunderland? Nein. Die Unterstützung für Macron und La République en Marche ist nicht so gewaltig, wie ihre absolute Mehrheit vermuten lässt. Weit über 50% der Franzosen haben nicht gewählt. Eine herbe Niederlage für die Demokratie. Und das heißt noch lange nicht, dass diese Nichtwähler auch zu Hause bleiben, wenn der Kampf um Macrons Reformprojekte losbricht. Flexiblere Arbeitszeiten, mehr Selbstbestimmung in den Betrieben, Vorschläge, die Frankreich wettbewerbsfähiger machen sollen. Französische Gewerkschafter bringen sie aber schnell auf die Palme und ihre Gefolgschaft auf die Straße. Mögen die etablierten Parteien am Boden liegen, die politischen Gegensätze sind in Frankreich noch lange nicht aufgehoben. Die entscheidende Schlacht beginnt für Macron erst jetzt. Er muss beweisen, dass er anders als seine Vorgänger sein widerspenstiges Land wirklich reformieren kann. Und gerade Deutschland sollte ihm dabei Erfolg wünschen. denn es braucht dringend wieder einen starken Partner in einer schwächelnden EU.
Michael Strempel kommentierte. Und weil in 3 Monaten auch in Deutschland eine Parlamentswahl bevorsteht, haben die Grünen zum Abschluss ihres Parteitags in Berlin heute Geschlossenheit demonstriert. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Die rund 800 Delegierten verabschiedeten das Wahlprogramm der Partei, mit dem die Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Grünen wollen unter anderem den Kohleausstieg bis spätestens 2030. Bei Neuwagen sollen von 2030 an keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Zu den Forderungen gehört auch die Ehe für alle. Ohne sie werde es mit der Partei keinen Koalitionsvertrag geben. Zum Parteitag der Grünen in Berlin und dem Wahlprogramm bringt das Erste um Mitternacht eine Sondersendung. Die Pläne für eine Überwachung von Messenger-Diensten stoßen auf Widerstand. WhatsApp könne die Inhalte nicht mit Sicherheitsbehörden teilen, weil die Kommunikation verschlüsselt sei, teilte ein Sprecher der Facebook-Tochter der Welt am Sonntag mit. Auch der Schweizer Rivale Threema schließt eine Zusammenarbeit mit deutschen Strafverfolgern aus. Die Innenminister hatten beschlossen, nach Telefonaten und SMS-Verkehr auch Messenger-Dienste zu überwachen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich in das Kondolenzbuch für Helmut Kohl eingetragen. Sie würdigte den verstorbenen Altkanzler als großen Deutschen und großen Europäer. Bis Freitag können sich auch Bürger in das Kondolenzbuch im Kanzleramt eintragen. Wie die EU-Kommission bekannt gab, soll Kohl mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden, als erster Politiker überhaupt. In Malis Hauptstadt Bamako haben Unbekannte ein bei westlichen Ausländern beliebtes Hotel angegriffen. Augenzeugen berichten von Schüssen. Über dem Gebäude stieg eine Rauchsäule auf. Mindestens 2 Menschen wurden getötet. Die Behörden vermuten einen islamistischen Hintergrund. In dem westafrikanischen Staat sind zahlreiche französische und deutsche Soldaten stationiert. Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben mit dem Sturm auf die Altstadt von Mosul begonnen. Die Stadt im Norden gilt als letzte Hochburg der IS-Terrormiliz in dem Land. Die Rückeroberung Mosuls hatte im Oktober begonnen. Der Ostteil wurde zu Jahresbeginn befreit. Nun rücken Truppen mit Panzern und schwerem Gerät ins dicht bebaute Zentrum vor, in dem noch viele Zivilisten festsitzen. Beim Fußball Confederations Cup in Russland hat Portugal am frühen Abend gegen Mexiko gespielt. Dabei kam der Europameister, der in Bestbesetzung beim Turnier antritt, nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus.
Im zweiten Confed Cup-Spiel des Tages große Aufregung um den Videobeweis. In der Partie zwischen Kamerun und Chile in den weißen Trikots kurz vor der Halbzeit dieses Tor von Vargas, das Schiedsrichter Skomina auch zunächst anerkannte. Aber nach gut einer Minute über Funk von seinen Videoassistenten das Signal bekam, den Treffer doch nicht zählen zu lassen, da Vargas sich ganz knapp im Abseits befunden haben soll. Was in den ersten Zeitlupen nicht zweifelsfrei aufzulösen war, konnten die Videoschiedsrichter schließlich mit diesem Bild belegen. Mit dem Spielstand von 0:0 dann in die zweite Hälfte, in der Chile sich für eine insgesamt gute Leistung belohnte. Nach 81 Minuten die Führung, Torschütze Arturo Vidal vom FC Bayern München, der die Vorlage von Sanchez veredelte. In der Nachspielzeit Chile mit weiteren Möglichkeiten. Eine davon nutzt Vargas. Doch der Treffer wurde wieder nicht sofort gegeben. Wieder musste der Videobeweis genutzt werden. Das Tor letztlich gegeben vom Schiedsrichter. Chile gewinnt 2:0 gegen Kamerun.
Aus gut informierten Kreisen wurde bekannt, morgen soll die Sonne in Hochform sein, Sven Plöger.
Ja, das ist richtig. Das ist durchgedrungen, auch zu mir als Meteorologen. Und das bleibt auch noch ein paar Tage so. Die Natur, der fehlt natürlich der Regen im Moment, absolut. Aber wir freuen uns möglicherweise, wobei der ein oder andere sagt, das wird aber ganz schön warm. Wir schauen schnell drauf auf den 15-Tage-Trend und haben Kaiserslautern ausgewählt. Sie sehen hier einmal der deutliche Anstieg zum Dienstag. Kleine Abkühlung in vielen Anführungszeichen. Am Mittwoch, Donnerstag wieder ganz heiß. Und dann geht's runter. Aber Sie müssen hier hinten gucken. Das sind immer noch 24 Grad. Also es ist wirklich eine Sommerphase. Und morgen Vormittag haben wir dann den Einfluss dieses Hochdruckgebietes, der bereits dafür führt oder vielmehr dazu führt, dass wir allenfalls ein paar lockere Wolken haben, die es auch am Nachmittag gibt. Dann auch am Alpenrand ein paar Quellwolken dazukommen. Sonst ist es sonnig. Temperaturen selbst auf Helgoland 23 Grad, 26 auf Rügen und 34 im äußersten Südwesten Deutschlands. Also richtig heiß. Die Aussichten zeigen dann Dienstag und Mittwoch am Alpenrand ein paar Schauer oder Gewitter möglich. Bis 36 Grad am Dienstag, im Nordosten vorübergehend ein bisschen kühler. Also die Woche mit dem kalendarischen Sommeranfang, Karen, beginnt auch ganz schön sommerlich.
So ist recht. Danke, Sven Plöger. Und hier geht's jetzt weiter mit dem spannenden Drama Mata Hari, Tanz mit dem Tod. Ab morgen begrüßt Sie hier Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen und ich wünsche Ihnen einen sonnig schönen Start in die Woche. Tschüss.